Zum Glück aus Osnabrück, präsentiert von der Marketing Osnabrück und osnabrückerleben.de, deinem Ratgeber für Tourismus, Kultur und Freizeit in Osnabrück.
Moin, ich grüße dich. Hervorragend, dass du da bist. Heute nehme ich dich mit zur einzigen Jagdschule bei uns in Osnabrück. Die gehört Cornelia Weiß. Sie behauptet sich in einer ja sehr umstrittenen und immer noch sehr männerdominierten Welt. Es machen aber immer mehr Frauen den Jagdschein. Conny ist Jägerin mit Leib und Seele und sie sagt auch ganz klar:
Jeder sollte es mal gesehen haben, wie es ist, wenn ein Tier stirbt.
Das sehen sicher viele anders. Das ganze Interview gibt's gleich. Außerdem hat seit Ewigkeiten mal wieder eine Osnabrücker Schule die Chance auf den Deutschen Schulpreis. Die Friedensschule hat es unter die Top 20 geschafft, ohne Lehrer und Klassenräume. Warum sie alles anders macht, auch dazu gleich mehr.
Und was gibt's Neues, Sarah?
Osnabrück hat gezeigt, wie Stadtleben klingen und wirken kann. Ja, so stolz haben die Organisatoren die 51. Maiwoche jetzt beendet. Ob auf dem Marktplatz, am Herrenteichswall oder beim Clubbing unter freiem Himmel, vor den Fressbuden oder im Karussell. Es war echt einfach eine Bilderbuch-Maiwoche, freut sich Orga-Chef Alexander Illenseer.
Die Maiwoche geht mit einem guten Gefühl zu Ende, weil der Zusammenhalt der Stadt nochmal deutlich wird.
Und auch die Polizei ist sogar mehr als zufrieden, sagt Sprecher Jannis Gerwelmeier.
Auch ich war einen Tag in Uniform auf der Maiwoche unterwegs und habe in wirklich viele glückliche Gesichter geschaut. Ja, nicht selten suchten Besucher sogar mit unseren Einsatzkräften das Gespräch, um einfach nur Danke zu sagen.
Ja, besser könnte es doch nicht sein. Wenn VW wirklich bald keine Autos mehr in Osnabrück baut, dann könnten hier ja Züge produziert werden. So lautet jedenfalls der Vorschlag von zwei Osnabrücker Initiativen. Die Osnabrücker Friedensinitiative und die Stadtbahninitiative fordern, das Werk in Osnabrück zu einem Leuchtturmprojekt für die Verkehrswende zu entwickeln. Der Bedarf an Fahrzeugen für den öffentlichen Verkehr sei groß. In Zukunft würden vor allem Busse und Züge gebraucht, sagen sie. Das Know-how dafür sei da, denn schon vor Jahrzehnten habe es aus der Karmann-Lehrwerkstatt geheißen. Wir können mehr als Autos, wir können zum Beispiel auch Nähmaschinen, Fahrräder und Straßenbahnen. Ja, die Initiativen haben außerdem Angst, dass Osna mit der Produktion von Militärfahrzeugen, so wie es ja im Moment auch vielleicht im Raum steht, zu einem Angriffsziel werden könnte. Und auch wenn jetzt wieder so ein paar Tropfen Regen in Sicht sind, zumindest laut Wetterbericht, ist es generell zu trocken. In Osnabrück wird deshalb mehr Wasser verbraucht. Das merken Sie ganz deutlich, sagt Stadtwerkesprecher Sebastian Philipp.
Und deswegen rufen wir alle Menschen dazu auf, wirklich den eigenen Wasserverbrauch kritisch zu hinterfragen.
Ja, wenn es geht, also bitte mindestens aufs Rasensprengen verzichten, auch wenn das geliebte Grün dann ein bisschen braun wird. Was Cornelia Weiß liebt, ist auch grün. Das sind zum einen ihre jägergrünen Klamotten, aber auch ja, die Felder, die Wiesen und der Wald. Das alles gehört zu ihrem Beruf und ihrer Leidenschaft als Jägerin dazu. Das ist ihr Ding, absolut. Das habe ich sofort gemerkt, als ich bei ihr durch die Tür kam. Sie betreibt Osnabrücks einzige Jagdschule. Im Stadtteil Atter hat sie sich ein altes Fachwerkhaus eingerichtet mit großem Besprechungsraum, mit einer Schatzkammer voller ausgestopfter Tiere. Im Garten ein Hochsitz mit Blick aufs Angrenzende Feld. Hier bringt sie vielen Menschen bei, wie man Wildtiere erlegt. Darunter eben immer auch mehr Frauen. Beim Blick in ihre Schatzkammer mit den ausgestopften Tieren, da mache ich schon erstmal ziemlich große Augen.
Das ist das gesamte Fell vom Frettchen, ne? Da sind die Krallen noch dran.
Ja, genau.
Sogar auch die also mit Beinen.
Ja, es sieht noch sehr nach totem Tier aus. So sieht es natürlich, wenn es verarbeitet wird, nicht mehr aus.
Also meine Oma hatte so einen Schal.
Ja,
hier so ein Fuchsding, weißt du? Ja, genau, den Klassiker. Also mit Schwanz und dann musste der Fuchs sich in den Schwanz beißen, damit du den Schal zumachst.
Ja, kenne ich. Hatte meine Oma auch. Ja. Aber wenn man sich das so anguckt, dann sieht es schon nur noch aus wie ein Kragen. Ne?
Sieht es aus wie so ein Ding von H&M und Zara.
Exakt. Und das ist aber natürlich eine ganz andere Qualität. Und auch nicht unbedingt wieder neues Plastik in die Welt gebracht. Und das überlebt einen locker. Das ist auch.
Ja, die halten für die Ewigkeit. Ich habe die Pelzmäntel meiner Oma in einem Karton im Keller.
Oh. Weil, ich bin Abnehmer.
Tatsächlich, dann können wir später nochmal sprechen. Also für mich ist das persönlich nichts, das sage ich auch ganz klar. Ich finde aber natürlich Themen, mit denen ich persönlich so gut wie gar nicht in Kontakt komme, noch spannender als alles andere. Also lass uns mal weiter hier durch deine Schatzkammer im Prinzip gehen. Hier sehe ich Bisse vor mir mit Zähnen noch dran. Die sind ziemlich groß. Keine Ahnung, was es sein könnte. Hirsch.
Genau, das ist tatsächlich ein Hirsch oder Rotwild, würden wir jetzt sagen. Ja. Hier hätten wir das kleine Gegenstück dazu, Rehwild. Da vielleicht schon mal der Hinweis, das Reh ist nicht die Frau vom Hirsch.
Das weiß ich nicht.
Genau, aber viele denken das tatsächlich falsch. Liegt vielleicht ein bisschen an Bambi, da ist das ein bisschen falsch kommuniziert. Nee, aber das wäre Rotwild. Das ist so das Größte, was wir wirklich aktiv in Deutschland als Wild wahrnehmen. Tatsächlich, der Elch zählt auch zu dem bejagbaren Wild in Deutschland. Der wäre noch größer. Also den hätten wir noch mal draußen hängen. Das ist schon noch mal ein, ich sag mal, ein räumlicher Unterschied, den der einnimmt. Und das hier ist eben...
Der Unterkiefer, ne?
Genau, das wäre jetzt der Unterkiefer. Wir Jäger können daran die Altersansprache machen. Also wenn wir zum Beispiel irgendwo einen einzelnen Kiefer mal finden, das kommt auch mal vor, könnte man wirklich nachvollziehen, wer war das und wie alt war das Stück. Und also wenn wir vom Stück reden, das vielleicht schon mal vorab, das soll das nicht irgendwie, den Wert rausnehmen oder ähnliches, das ist weidmännische Sprache, weil ganz viele denken immer so, ja, von einem Stück, die reden so, als wäre das ein totes Objekt oder ähnliches.
Eine tote Sache, ja.
Ja, genau, so, dass man keine emotionale Bindung hat, das ist es nicht. Es ist wirklich einfach diese weidmännische Sprache, die ja doch sehr viele Begriffe beinhaltet.
Warum, ich habe jetzt direkt, während du erzählt hast, sind mir direkt zwei Fragen in den Sinn geschossen. Glaubst du, dass es vielleicht ja an der Zeit wäre, auch dann die Sprache vielleicht mal ein bisschen anzupassen?
Also ich finde tatsächlich die Mischung daraus sehr gesund, dass man sagt, man darf sich nicht vor dem Neuen verschließen, aber auch das Brauchtum, die Tradition ist ja schon irgendwo auch, ich sage jetzt erstmal ganz nett, da gibt es so einen schönen Spruch, dass Tradition nicht heißt, dass man die Asche anbetet, sondern eben das Feuer weitergibt. Und so sehe ich das auch ein bisschen. Es ist ein sehr traditionelles, ich sage es jetzt mal Hobby. Viele würden jetzt schon wieder sagen, das ist doch kein Hobby, ist es wirklich nicht. Es ist ein ganzer Alltag eigentlich, der sich um die Jagd strickt. Aber es ist einfach ein komplett eigener Lebensbereich für sich. Das ist eine der größten Sprachen, die nie als Sprache anerkannt wurden. Es wird weltweit in den weidmännischen Begriffen teilweise gesprochen. Also wenn man in Amerika Weidmanns Heil sagt, wissen die, was gemeint ist. Also ich finde das ganz gut. Ich finde aber auch, man muss jetzt nicht jeden Begriff kennen. Also nehmen wir jetzt mal ein lustiges Beispiel. Die Hoden vom Schwarzwild, die haben so viele verschiedene Begriffe. Es reicht vielleicht, wenn man dann einen hat und nicht 10.
Warum haben die das?
Ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich kommt das eher aus so einer regionalen Geschichte.
Wie heißen die denn?
Also man könnte zum Beispiel zu den Klötze sagen oder Steine sagen auch viele.
Zweite Frage, die mir in den Kopf geschossen kam. Du sprichst von Jäger. Stichwort Emanzipation. Und es gibt ja auch eben eine wachsende Anzahl von Jägerinnen mittlerweile. Immer mehr Frauen machen den Jagdschein. Auch bei dir hier. Und du bist die Lehrerin, die Leiterin der Jagdschule. Spielt Gendern hier dann eine Rolle oder nicht? Oder legt ihr Wert drauf?
Also ich würde sagen, Gendern ist jetzt bei uns nicht unbedingt das Wichtigste. Also wie gesagt, ich als Frau habe ja auch gerade Jäger gesagt und sage nicht jedes Mal Jäger und Jägerin. Schon gar nicht sage ich JägerInnen. Also die meisten, mit denen ich mich unterhalten habe, haben gesagt, was soll die Scheiße? Upsi, darf man das hier sagen?
Ja,
okay, gut. Was soll das? Das sind die meisten, wie gesagt, die finden einfach, warum soll da ein Unterschied sein? Jeder normal denkende Mensch weiß, das kann genauso eine Frau sein. Und deswegen, also bei Gendern bin ich so ein bisschen raus. Was ich sagen muss, was schöner wäre, wenn wir von der ganzen Sache mit den Frauen reden, wenn die Jagdbranche sich noch mehr da anpassen würde, weil tatsächlich, als ich meinen Jagdschein gemacht habe, gab es nahezu gar keine Jagdkleidung für Frauen. Und wenn, war sie rosa. Und
ehrlich?
Ja.
Rosa Jagdkleidung?
Ja.
Ich meine, noch diskriminierender geht's ja gar nicht.
Ja, vor allem, als würde man Flamingos jagen wollen oder ähnliches. Ne? Und das ist halt so ein bisschen komisch. Und gerade auch, wenn man die Männer fragt, was würdet ihr denn machen, damit es den Frauen noch besser gefällt, ist immer irgendwie, wir können ja auch Sachen in Pink. Und das wollen die Frauen nicht. Wir wollen ganz normal, wie die Männer auch, jagen gehen. Und wir können das auch. Das Einzige, wo wir vielleicht ein bisschen im Nachteil sind, wenn man doch was sehr Schweres erlegt hat, das dann irgendwie...
Schleppen.
Ja, genau. Das ist dann wirklich das Einzige, wo man dann sagt, ich brauche mal Hilfe. Aber alles andere können wir ganz genauso. Und da gibt's gar keinen Unterschied.
Wow, pinke Jagdkleidung. Okay, das Bild, das muss ich jetzt erstmal aus dem Kopf kriegen. Vielleicht helfen uns die Tiere hier. Ein Reiher.
Genau.
Aber den jagt man nicht, oder?
Nee, den jagen wir hier auch nicht. Es gibt manchmal Sondergenehmigungen, gerade bei Fischteichen, wenn die sehr großen Schaden anrichten. Das ist nämlich auch ein wichtiger Punkt für die Jagd. Wir müssen manchmal uns auch kümmern, dass zum Beispiel sowohl die Felder als auch die Wälder eben geschützt werden, weil Wildtiere so viel werden können, dass die Schäden anrichten. Also gerade zum Beispiel, was jeder vielleicht schon mal gehört hat, Wildschweine im Mais können wirklich den Mais massiv schädigen. Und da müssen wir dann eben auch entsprechend eingreifen. Und so kann das auch mal bei verschiedenen Vögeln bei Gewässern passieren.
Oder Nutrias in der Nettetal.
Genau. Nutria, ganz gefährliche Geschichte, haben wir hier auch sitzen. Die können zum Beispiel wirklich so stark die Uferumrandungen untergraben, dass da teilweise Häuser abrutschen und ganze Flussläufe geändert werden. Das kann zu Überschwemmungen führen. Und für solche Sachen muss man dann eben da als Jäger auch agieren.
Nutria-Geschichte kann ich irgendwie nachvollziehen. So ein Fuchs, weiß ich nicht. Also das ist so.
Ja, der Fuchs, der ist tatsächlich einer unserer schlimmsten Raubtiere, die wir so haben.
Aber haben wir denn so viele?
Ja, wir haben sehr, sehr viele. Also der Fuchs, der hatte ja früher mal einen natürlichen Feind, die Tollwut. Die haben wir dann zum Aussterben gebracht. In Deutschland gibt es keine Tollwut mehr. Und damit ist der Fuchsbestand wirklich explodiert. Jetzt noch zusätzlich mit den Monokulturen ist es wirklich so, dass die Füchse nur noch durch die Felder streifen, Maisreihe für Maisreihe schauen und können dann direkt so das Niederwild eben rausfangen. Und man sieht es ganz klar in den Zahlen, wenn wir uns Rebhühner angucken. Von der Zeit, wo die Tollwut ausgestorben ist, wenn wir davon 100% ausgehen, sind wir jetzt noch bei 2%. Gerade wer in größeren Städten wohnt, der wird das bestätigen können. Füchse sind auch sehr an Menschen gewöhnt, also das sogenannte Kulturfolger. Man hat die teilweise am helllichten Tag, dass die wie Gassi gehen. Die stören sich an nichts mehr und das ist natürlich auch wieder schwierig. Plus diese vielen, vielen Krankheiten. Also Füchse können wirklich allerhand übertragen.
Aber die sind so süß. Ich bin da mehr so emotional unterwegs, wie du vielleicht schon merkst. Welche davon hast du schon geschossen?
Alles.
Fuchs,
ja.
Marderhund,
ja.
Waschbär.
Ja.
Was ist das, Siebenschläfer?
Nee, das wäre ein Murmeltier.
Murmeltier.
Sowas habe ich tatsächlich noch nicht erlegt. Aber bei Raubwild bin ich schon ganz vorne mit dabei, weil es, wie gesagt, einfach hier um die Niederwildhege geht. Und ja, gerade hier in der Region muss man einfach viel fürs Niederwild tun.
Puh, okay, Vögel sehe ich eine Menge. Eulen, die werden ja nicht geschossen.
Korrekt, genau. Die darf man nicht schießen. Die sind,
und Greifvögel, ne?
Genau, die sind alle geschützt bzw. ganzjährig geschont. Ich bin selber sogar Falknerin, das heißt, ich bin nochmal speziell auch für den Greifvogelschutz zuständig und bin deswegen auch ein großer Fan von diesen Tieren. Also die sehen wirklich so eindrucksvoll aus und man kann so viel an unserem Himmel sehen und alle denken immer so, oh wow, Mäusebussard. Es ist nicht alles ein Mäusebussard, versprochen. Und das ist eigentlich super spannend und auch die Eulen, also ich meine gerade seit Harry Potter, jeder mag Eulen und trotzdem hat keiner eine Ahnung davon. Wir haben tatsächlich relativ viele. Und das ist doch immer schön anzusehen. Auch hier muss man sagen, typische Raubtiere. Also für unser Niederwild und die Bodenbrüter wieder alles ganz, ganz schwierig. Aber wie gesagt, hier greifen wir nicht ein.
Das regelt sich von selbst.
Ja, wir haben ja Windkraftanlagen.
Wow, okay. Also du siehst das auch schon wirklich sehr pragmatisch. Schwingen bei dir irgendwelche Emotionen dann damit? Also lass mich so ein bisschen in dich reinschauen vielleicht.
Ja, also es schwingen eigentlich nur Emotionen mit. Nur das Schöne ist, wenn man sich wirklich mit dem Thema mal intensiv beschäftigt hat, weiß man, wie wichtig es ist. Also diese Sprüche von wegen, die Natur reguliert sich selbst, das gibt es nicht, weil wir haben hier keine Natur mehr.
Weil wir hier sind.
Genau, das ist hier keine Wildnis. Wir haben eingegriffen. Wir haben gegen die Tollwut gearbeitet. Wir arbeiten gegen die Krankheiten. Also wir machen eigentlich, dass die natürlichen Feinde weg sind. Gleichzeitig wird der Lebensraum immer kleiner. Das Wild wird aber nicht weniger. Und das führt auch wieder zu Krankheiten. Und deswegen weiß man, man muss da etwas tun. Und jeder, der sich mit der Jagd oder auch mit der Landwirtschaft beschäftigt hat, weiß erstmal ganz anders, so ein Lebewesen zu schätzen, als die, die das halt so sehen und essen dann aber irgendwie das Billigfleisch aus dem Aldi oder von McDonald's oder sonst was. Das ist schon mal ein großer Punkt. Und ich sage auch grundsätzlich in jedem Jagdkurs, wer einfach so ein Tier tötet, und ich sage jetzt bewusst töten und nicht erlegen, ohne etwas zu fühlen, der sollte lieber dann die Waffe im Schrank stehen lassen. Das hat nichts mehr mit der Jagd zu tun. Das ist nicht die Jagd. Also egal, wen man so fragt, jeder fühlt was und es nimmt einen teilweise auch sehr mit, gerade noch wenn was krank war oder wenn doch mal irgendwie was schiefgegangen ist, ein Verkehrsunfall oder ähnliches. Wir finden das Reh nicht, was angefahren wurde. Das ist einfach Kacke.
Was fühlst du in dem Moment, wenn du kurz bevor du abdrückst oder wenn du abgedrückt hast?
Also in dem Moment vorm Abdrücken ist es natürlich immer so, dass man sagt, ist das jetzt gerade das richtige Tier oder mache ich was falsch? Also man hinterfragt schon sehr, sehr viel, wo man sich manchmal nicht so sicher ist, will ich jetzt gerade abdrücken oder nicht? Und das kommt auch sehr häufig vor, dass man dann den Finger deswegen gerade lässt, dass man sagt, nee, irgendwas fühlt sich gerade nicht richtig an. oder ja, dass man einfach irgendwie denkt, so vielleicht ist ja doch da noch irgendwo ein Kitz oder sowas, das wäre eine Straftat, deswegen das darf man auf gar keinen Fall. Und das sind viele Punkte, die man vorm Schuss denkt. Nach dem Schuss ist es eigentlich erstmal nur ein Hoffen, dass es ein guter Schuss war. Man möchte nicht, dass Tiere leiden, also absolut nicht. Da geht alles erstmal rasend schnell. Man denkt nicht dann bewusst erstmal so, jetzt stelle ich erstmal die Waffe weg. Oh, hoffentlich ist alles gut gegangen, sondern das ist innerhalb von Sekunden.
Dann läufst du hin dann?
Nee, dann bleibt man erstmal noch sitzen. Man sollte gar nicht hinlaufen. Man möchte ja auch nicht, falls irgendwo andere Tiere sind, dass die irgendwo Stress dann noch bekommen. So ein Knall ist tatsächlich für Tiere nicht schlimm. Und dann wartet man erstmal und guckt erstmal in der Hoffnung, dass das Tier da wirklich sofort im Schuss liegt. Das heißt, die merken da nichts mehr. Und wenn dann so ein paar Minuten vergangen sind, dann geht's eigentlich schon mit der Wildbrethygiene los. Das heißt, an der Stelle arbeiten wir eigentlich fürs Lebensmittel hin, sofern das Tier gesund war, so dass man dann eben auch sagen kann, wir verwerten wirklich von der Nase bis zur Schwanzspitze alles. Und wie gesagt, dann sogar auch teilweise die Felle und alles, was man sich vorstellen kann.
Der Moment, wo du zum Tier kommst, das im Schuss liegt, also wo der Schuss perfekt gesessen hat, was geht da in dir vor? Gehst du vielleicht nochmal in Zwiesprache oder streichelst du nochmal drüber?
Also man hält schon immer nochmal kurz auch inne. Das mit dem Streicheln mache ich nicht mehr, liegt wieder an der Tierallergie, habe ich aber am Anfang tatsächlich gemacht. Ich habe jedes Tier nochmal gestreichelt und habe mich auch immer dafür bedankt. Inzwischen mache ich das doch eher im Kopf, aber trotzdem tut man das. Also ganz bewusst macht man das, dass man dann so irgendwie, ja, also man fühlt auf jeden Fall diese Dankbarkeit und wie gesagt, auch insgesamt, man ist ja nicht jedes Mal, wenn man draußen ist, schießt man ein Tier. Also grundsätzlich könnte man eher sagen, so bei jedem 20. Mal hat man das Glück. Und dass es das Richtige ist, das ist ja immer so ein entscheidender Punkt. Und dann ist es erstmal auch Erleichterung und wie gesagt, dann Dankbarkeit, dass alles so gut geklappt hat. Und eben auch dafür, dass es überhaupt möglich ist. Ich meine, wie viele Menschen auf dieser Welt können sich halt nicht irgendwie mal etwas gönnen.
Wie meinst du das genau?
Dass die Fleisch essen können. Wie viele Menschen können kein Fleisch essen, weil es einfach nicht da ist. Und das darf man ja auch nie vergessen. Also uns geht's schon verdammt gut.
Was sagst du zu der Aussage, jeder, der Fleisch isst, sollte es sich theoretisch auch selber besorgen?
Das muss gar nicht sein, aber ich würde sagen, jeder sollte es mal gesehen haben, wie es ist, wenn ein Tier stirbt. Weil es gibt tatsächlich sehr viele, die so ignorant sind, die sagen, ja, ihr Jäger, warum müsst ihr denn da ein Tier erlegen? Geht doch in den Supermarkt und holt euch das. Da weiß man ja schon, wo das herkommt. Da gab es auch mal ein ganz cooles Experiment in Frankfurt, war das, meine ich, wo Leute eine Weihnachtsgans hätten sehr günstig bekommen können, mussten aber zugucken, wie die eben sowohl...
Habe ich gesehen.
Ja, genau. Und und die Leute haben dann da ganz komisch reagiert und so von wegen, das kann man ja nicht machen, dies und das. Teilweise noch eine gefrorene Gans in der Tüte, wo man sich dann fragt, was ist das denn für eine Doppelmoral?
Und das bloß nichts davon mitbekommen, was eigentlich zum kompletten Prozess gehört.
Ja, genau. Und das finde ich schwierig. Und auch, dass es immer weniger nach Tier aussehen muss, damit es Leute noch mit einem guten Gewissen essen. Das hat nämlich zur Folge, dass dann 2/3 der Tiere, die in Deutschland irgendwo dann gehalten werden und speziell für Fleisch dann im Prinzip dann auch sterben müssen, 2/3 davon gehen in andere Länder. Also das ist doch nicht richtig.
Ich habe bei dir auf der Homepage gelesen, dass es ja verschiedene Kurse gibt für die Jagdschule hier. Ein kompletter Grundkurs erstmal, ne? Und dann kann man sich noch weiterbilden, wenn man eben schon Jäger ist, Jagdschein hat. Da gibt es die Fallenjagd zum Beispiel. Was mich total gewundert hat, war Krähenjagd. Also ne, ich gucke hier jetzt gerade so nach links auf die präparierten Krähen.
Ja, eine der wichtigsten Jagden, gerade hier auch bei uns.
Tatsächlich?
Ja, also gerade wenn man beim Zoo in Osnabrück mal in den Himmel guckt.
Ja, da wohne ich.
Ja, ich habe da auch lange gewohnt, deswegen, das ist mir mal sehr aufgefallen. Da sind ja Krähen ohne Ende unterwegs.
Ja, wir haben schöne Konzerte in der Luft.
Ja. Genau, und wenn man sich anschaut, wie viele das sind und man sich überlegt, wie viel die fressen müssen und die fressen eben zum Beispiel auch Häschen, also Junghasen, dann weiß man auch, wie die in die Natur eingreifen. Und die haben hier bei uns so auch keine Feinde mehr und werden einfach viel zu viel. Plus zusätzlich können die sich natürlich...
Kann der Fuchs die nicht schnappen? Nee, die sind zu schnell.
Oh, das wird schwierig. Also vielleicht mal eine Einzelne, wenn er Glück hat. Ja, klar, aber das ist einfach fast nicht machbar. Und es sind so, so viele geworden, übertragen auch Krankheiten. Und es ist einfach zu viel. Das ist das Problem.
Damit werden die geschossen?
Die werden geschossen. Die sind aber sehr, sehr schwierig zu bejagen. Das ist eine der schwersten Jagdarten, weil die verdammt schlau sind. Also, und man darf nicht alle davon jagen. Die Rabenkrähe, die typische, die so häufig ist, die dürfte man jetzt jagen, oder die Elster.
Was ist denn die Dicke da oben?
Die Dicke wäre ein Kolkrabe, der zum Beispiel darf nicht bejagt werden. Ah. Genau, den sieht man aber auch nicht so oft.
Nee, solche Riesendinger fliegen bei uns nicht.
Nee, hier sind es wirklich die Rabenkrähen und die viel zu viele. Das muss man einfach sagen. Okay. Ja, deswegen ist es sogar, sage ich immer, meine Lieblingsjagdart, weil es eine der wichtigsten so für mich zu sein scheint hier in der Region. Die anderen sind nicht unwichtiger, aber die ist schon sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, auch nicht unbedingt leicht. Da geht man nachts um 2 raus, bleibt dann die ganze Nacht draußen und geht dann im Prinzip, wenn andere aufstehen, erst wieder nach Hause.
Die werden nachts geschossen?
Ja, vor allem dann im Morgengrauen. Man muss aber vorher schon alles vorbereitet haben, damit die einen nicht mitbekommen. Man muss da extra so Verstecke aufbauen und es ist wirklich nicht leicht, die anzulocken und dann entsprechend zu bejagen. Flugwild oder Federwild darf nur im Flug geschossen werden, also damit das Wild auch immer eine Chance hat. Wir lassen Wild immer eine Chance.
Warum?
Ja, wäre sonst unfair, oder? Das wäre so, wie wenn
man... Aber ich meine, ja, also ich meine...
Ne, das macht man ja nicht. Also
beim Schlafen erschießen macht man nicht, okay, weil das... Ja, aber ne, das erschließt sich mir jetzt gerade nicht so ganz.
Naja, also das Wild soll ja immer noch irgendwie die Chance haben, eine Flucht einzugehen. Ansonsten wäre das für uns nicht mehr, man sagt, weitgerecht. Wir wollen wirklich, dass, ja, wie gesagt, ein Tier, was davonkommt, hat dann wirklich, hat's verdient. Und das wäre jetzt so, wie wenn man sagt, man nimmt ein Reh und hat 10 Leute, die kesseln das ein und treiben das zu einem hin, dann hat das Reh keine Chance mehr. Das macht man nicht. Also entweder es passt gerade oder man lässt den Finger gerade, Punkt, aus, Ende. Also da gibt es keine Diskussion. Und genau, und deswegen, wenn die auf dem Boden sitzen und da eigentlich gerade in Ruhe fressen wollen, dann würden wir die nicht erlegen. Das gehört sich einfach nicht.
Conny, es ist nicht das erste Interview, was du gibst, ne? So, das Thema liegt dir am Herzen, du sprichst darüber, du sprichst sehr offen darüber vor allen Dingen. Die Rückmeldungen, die dann wirklich von Jagdkritikern kommen, dann doch auch schon mal sehr heftig ausfallen können, ja?
Ja, also es ist schon verrückt, was man sich da teilweise anhören muss. Also man wird dann gerne mal als irgendwie waffennah oder ähnliches bezeichnet, was ich jetzt wirklich nicht bin. Bis hin zu Morddrohungen gibt's da alles. Das werden auch viele, die die Jagd versuchen, in die Öffentlichkeit zu bringen, damit man eben bewusst kommunizieren kann, was die Jagd alles ist. Das werden die mir alle bestätigen können. Man kriegt ständig irgendwelche Sachen vor den Kopf geschmissen, wo man sich dann auch fragt, hast du dir das gut überlegt, das sozusagen? Und ja... Also es ist schon ein heißes Eisen, wenn man dann irgendwie offen darüber spricht und dann sagt, ja, wenn du Tiere schießt, dann will ich dich erschießen. Das ist schon heftig.
Indem du darüber sprichst, klar, machst du dich gleichzeitig auch irgendwie angreifbar, natürlich. Kannst du denn die Menschen verstehen, die Kritik äußern an der Jagd?
Also grundsätzlich mag ich Menschen, die Sachen hinterfragen. Das finde ich erstmal gut. Man sollte nicht alles immer nur so hinnehmen, wie es halt so ist. Ich finde es nur schwierig, wenn man etwas kritisiert, mit dem man sich nie beschäftigt hat. Und ich kenne zum Beispiel inzwischen sehr, sehr viele, die vegan oder vegetarisch gelebt haben, aus verschiedenen tierschutzrechtlichen Gründen, die dann, nachdem sie sich mit dem Thema beschäftigt haben, gesagt haben, das ist ja der Hammer, was ihr macht und wir ziehen ja am gleichen Strang. Und exakt so ist es auch. Also wir sind viel mehr die auch kritisch viele Sachen hinterfragen, als dann die halt einfach sagen, ja, Fleisch ist da, fertig, Punkt, aus, Ende. Das ist so eine Sache, wo man dann wirklich sagen muss, guckt euch bitte erst an, nehmt nicht diese ganzen Infos auf, die man da im Internet findet, von wegen die Natur reguliert sich selbst, wenn man noch nie über die Natur mal nachgedacht hat. Da sind einfach Argumente, die ziehen nicht, das funktioniert nicht. Die stimmen von vorne bis hinten nicht, nur weil die jemand in den Raum gerufen hat. Ich kann jeden nur einladen, der sagt, ich möchte da mehr zu erfahren, sich da wirklich mal mit uns gerne in Kontakt zu setzen und vielleicht auch mal einfach bei Social Media zu gucken. Wir versuchen da sehr, sehr viel aufzuklären. Vielleicht sieht man dann die Welt doch mal ein bisschen anders. Weil wie gesagt, es ist nicht nur dieses Erlegen, was immer alle denken, sondern das ist vielleicht 5% der Jagd.
Was hast du mit den Morddrohungen gemacht, die gegen dich gingen?
Och ja, ich war da jetzt erstmal noch relativ entspannt. Ich kriege das relativ häufig. Ich bin ja auf Social Media auch sehr aktiv. Das eine war mal wirklich gruselig. Da hatte ich dann eine Morddrohung inklusive meiner Adresse als Kommentar unter einem Video stehen. da habe ich dann schon gedacht, so jetzt wird es dann doch spooky. Und ich hatte auch schon ein, zwei Mal einen Stalker, wo man dann auch überlegt, soll ich nicht jetzt doch lieber mal die Polizei rufen? Ansonsten muss ich sagen, weiß ich, dass viel halt auch nur Gerede ist. Ne? Also im Internet, es sind nie die Leute, die mit ihrem Klarnamen drin sind. Es sind immer irgendwelche Fake-Accounts. Genauso ist das bei Bewertungen, wenn ich dann sehe, dass da ein Eugene Krabs, den wir aus SpongeBob kennen, mir eine schlechte Bewertung gegeben hat, dann weiß ich auch, das brauche ich nicht ernst nehmen. Das ist halt irgendwie, ja, da braucht man nicht drüber nachdenken. Gruseliger fände ich es jetzt, wenn das irgendwie in der freien Wildbahn wäre, sag ich mal, und da habe ich das noch nie erlebt. Also wenn ich mit Waffe durch den Wald laufe oder auch bewusst als Jäger, ich trage sehr, sehr viel jagdliche
Kleidung. Du trägst auch jetzt Jägergrün, ja, wenn ich das so sagen darf.
Ich würde sagen, ich sehe jetzt gerade nicht aus wie ein typischer Jäger oder
nicht. Nee, aber dass du die Farbe magst, ist schon safe, ne, würde ich sagen. Also eine dunkelgrüne Korthose und eine dunkelgrüne, leicht trachtig angehauchte Strickjacke. Ne?
Ja, genau. Viele würden sagen, ich sehe aus wie meine Oma, aber ich mag den Style sehr gerne. Genau, also grün und braun ist einfach ja mein Kleiderschrank. Ja, ist so. Und ich habe noch nie Negativerfahrungen in freier Wildbahn gemacht. Also wie gesagt, nicht mal mit der Waffe, im Gegenteil. Man wird meistens sogar sehr freundlich aufgenommen, dass die Leute auch danach fragen. Und ich hatte das auch schon, dass bei einer Jagd aktiv Kinder dann vorbeigekommen sind, die das dann sehen wollten, die dann auch nochmal das Tier auch mal anfassen wollten, mal wissen wollten, warum machen wir das? Ach, und das isst man dann. Und da finde ich das schon sehr, sehr positiv. Ne? Also im Gegensatz zu denen, die dann halt sowas nie mitbekommen, wissen die wenigstens, woher dann das Essen kommt. Und das finde ich schon toll.
Ja. Ich finde es toll, dass du so offen mit mir gesprochen hast, liebe Conny. Vielen Dank dafür. Das ist sogar wirklich nur ein kleiner Auszug aus unserem Gespräch. Wir haben auch noch zum Beispiel über Großwildjagd in Afrika gesprochen oder darüber, warum ein Jäger, der sich nackt hinter einem toten Wildschwein fotografiert hat, dann seinen Jagdschein abgeben musste. Wer den Rest hören will, schreibt mir einfach. Das gilt natürlich auch für Feedback und Themenvorschläge, wie immer an osnabrück@deinstadtpodcast.de. Und bevor ich dich rausschmeiße, schalte ich aber noch ganz kurz zu Christoph Wiebke, dem Leiter der Osnabrücker Friedensschule. Die hat dieses Jahr Chancen auf den Deutschen Schulpreis. Als einzige Schule Niedersachsens hat sie es unter die Top 20 Schulen aus ganz Deutschland geschafft und ist damit eben noch im Rennen um den Hauptpreis. Zuletzt war vor mehr als 10 Jahren das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium aus Osna nominiert. Ja, was hat die Schule denn, was die anderen Osnabrücker Schulen nicht haben? Das fragst du dich jetzt wahrscheinlich. Ist ganz einfach. Sie macht einfach alles anders. Das ist ein völlig modernes Konzept, das die Schüler nicht in so eine Standardform quetscht. Schulleiter Christoph beschreibt das so.
Wir haben ja die Neugründung unserer Schule genutzt, um eigentlich alle Forderungen sämtlicher Bildungsforscher irgendwie zu berücksichtigen. Es geht ganz viel um individuelle Gestaltung des Schultages. Es geht darum, Kinder in ihren Kompetenzbereichen nach vorne zu bringen.
Ja, da lernt einfach jedes Kind in seinem Tempo, entscheidet selbst, an welchem Tag es die Klausur schreibt. Und die Kinder bekommen auch regelmäßige 1:1 Betreuungszeiten durch die Lehrer. Die heißen dort übrigens gar nicht Lehrer, sondern Lernbegleiter. Das ist einfach, ja, fühlt sich dann anders an für alle und damit es nicht so von oben herab ist. Klingt zu gut, um wahr zu sein. Und jetzt denkt man doch auch direkt, oh Gott, jetzt will ja wahrscheinlich ganz Osnabrück auf diese Schule, oder? Naja, das ist eine Oberschule. Es gibt da also Haupt- und Realschulabschlüsse. Schulleiter Christoph glaubt nicht, dass die Anmeldungen jetzt komplett explodieren. Die haben nämlich auch gar nicht so viel Platz. Es gibt auch noch kein Schulgebäude. Die unterrichten noch in Containern, aber
gute Schule hängt nicht nur von guten Räumlichkeiten ab.
So nämlich. Das Schulgebäude wird ja jetzt auch gebaut, direkt gegenüber von der Einfahrt am Parkhaus Nikolai-Garage. Wenn man da vorbeifährt, da sieht man schon die tiefe Baugrube. Wäre doch wirklich geil, wenn das klappt. Also wenn die den renommiertesten Schulpreis gewinnen und dann noch nicht mal eine Aula mit einer hübschen Vitrine haben, wo sie den reinstellen können. Ja, und da sieht man dann auch mal wieder, worauf es wirklich ankommt. Ja, wer mehr zum Thema Friedensschule hören will, ich habe die letztes Jahr im März schon mal besucht. Einfach in der Liste mit den Folgen so ein bisschen weiter nach unten scrollen. Dann findet ihr die Folge mit der Friedensschule. Ja, und dann am besten auch direkt noch einen Kommentar dalassen und eine Bewertung. Freue ich mich drüber. Bis dann. Ciao, ciao, deine Sarah.
Zum Glück aus Osnabrück. Präsentiert von der Marketing Osnabrück und osnabrückerleben.de, deinem Ratgeber für Tourismus und Freizeit. Entdecke, was Osnabrück zum Erlebnis macht, unter osnabrück-erleben.de.